Deutschlandfunk Interview.
Schauen wir zuerst auf die Zahlen. Die täglichen Neuinfektionen in Deutschland steigen weiter dank Omikron. Erstmals liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 1200 pro 100.000 Einwohner laut Robert-Koch-Institut. Die PCR-Testkapazitäten, die reichen nicht mehr aus, bekanntlich. Zum Leidwesen der Schulen, Beispiel Nordrhein-Westfalen. Dort sollen positive Pooltests nicht mehr einzeln ausgewertet werden, weil die Testkapazitäten nämlich eben nicht mehr da sind. Künftig reicht dann ein negativer Schnelltest zum weiteren Schulbesuch. So sehen es die Pläne der Schulministerin vor. Anders als in den letzten Wellen ist eine Marschrichtung insgesamt ganz klar. Die Schulen bleiben offen. Eine Rückkehr zum Distanzunterricht soll unter allen Umständen vermieden werden. Das kritisieren die Lehrergewerkschaften und werden ihrerseits wieder dafür kritisiert. Sprechen wir drüber am Telefon ist der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Herr Meidinger, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr May.
Werden gerade die Schulen durchseucht?
Naja, also wenn wir uns ansehen, dass wir in manchen Regionen Deutschlands eine Inzidenz von 5000 und mehr haben in der Altersgruppe der Schülerinnen und Schüler, dann ist das eine Durchseuchung. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ist das schlimm?
Naja, also wir haben natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit, an Corona schwer zu erkranken bei Kindern und Jugendlichen. Aber wir haben auf der anderen Seite sehr viele ungeimpfte Kinder, nach wie vor unter 12 kaum Geimpfte. Wir haben Long-Covid-Fälle, wir sehen das auch an den Schulen. Ja. Und wir haben PIMS, also auch Entzündungsausbrüche. Das heißt, ich glaube schon, dass wir weiterhin vorsichtig sein sollen.
Jetzt sagt aber die STIKO, die Ständige Impfkommission, ja ganz eindeutig, Corona ist für Kinder nicht gefährlich, zumindest nicht gefährlich genug, als dass die STIKO eine Impfung rundheraus für Kinder empfehlen würde. Wir wissen, dass es alle kriegen müssen, um die Endemie zu erreichen. Und wir haben eben, wie gesagt, die STIKO, die das so sagt. Was ist da überhaupt die Alternative dann, als zu sagen, okay, dann lassen wir es halt in den Bereichen laufen?
Ja, also zunächst mal zur STIKO. Die STIKO sagt ja nicht, dass es nicht zu einer allgemeinen Impfempfehlung kommen wird, sondern sie sagt übrigens anders als die Gesundheitsbehörden in der Europäischen Gemeinschaft und die Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten oder in Israel. Sie sagt, die Studien reichten noch nicht aus, um eindeutig zu erkennen, dass eine Impfung einen größeren Effekt hat, als also mehr Nutzen bringt, als der Schaden wäre durch eine Erkrankung. Also insofern bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die allgemeine Impfempfehlung der STIKO auch für die unter 12-Jährigen kommen wird. Die Frage ist, wann sie kommen wird. Wir gehen davon aus, dass, und das ist ja auch nach wie vor Linie der Politik, also es gibt ja keine Landesregierung, die eigentlich sagt, lasst das doch jetzt durch die Schulen laufen. Nur in der Praxis ist es so, wenn die Politik die Vorsichtsmaßnahmen aufgeben will, dann soll sie das offen sagen. Aber ansonsten sind wir der Auffassung beim Lehrerverband, dass es noch zu früh ist, an den Schulen alles laufen zu lassen, dass man zumindest den Kindern noch die Möglichkeit geben müsste, sich zu impfen. Und übrigens geht nicht nur um die Kinder, sondern es sind ja auch zu Hause in den Familien viele Risikopersonen.
Was müsste man dann konkret machen? Reichen die Maßnahmen, die wir derzeit an den Schulen haben, reichen die nicht mehr aus bei Omikron?
Also ich glaube nicht, dass sie ausreichen. Also wir haben wenige Maßnahmen, die umgesetzt sind. Das eine ist die Maskenpflicht, übrigens auch sehr spät, auch in Nordrhein-Westfalen sehr spät erst wieder in Gang gesetzt wurde. Also noch im Oktober hieß es, wir brauchen keine Maskenpflicht. Wir haben die Testkonzepte, die allerdings jetzt an Grenzen stoßen. PCR-Tests sind ja nicht mehr genügend verfügbar. Wir haben zu wenige Raumluftfilteranlagen und wir haben noch eine geringe Anzahl an geimpften Kindern. Und das sind sozusagen auch die Dinge, wo wir ansetzen müssen. Intensivere, wenn keine PCR-Tests da sind, dann zumindest Schnelltests, also mehr Testungen am besten täglich, zumindest dreimal in der Woche, eventuell eine qualifizierte Maskenpflicht, wie sie auch verschiedene Landeselternvertretungen fordern.
Eine qualifizierte Maskenpflicht heißt FFP2-Maskenpflicht?
Das heißt FFP2-Masken, ja.
Ja, okay. Gut, wenn Sie Tests ansprechen, jetzt haben wir nun mal das Problem, dass die rar sind. Da kann man jetzt wen auch immer für verantwortlich machen, für die Fehler, die da in der Vergangenheit passiert sind. Aber die Lage ist ja jetzt nun mal so, wie sie ist. Sollte man Lehrer und Schüler priorisiert testen?
Also es war unsere Forderung, dass wir bei den beim Freitesten zumindest, also bei der Frage der Verkürzung von Quarantänezeiten oder Zeiten, also nach einer Infektion, Isolationszeiten, dass man bei dieser frühzeitigen Freitestmöglichkeit dann auf jeden Fall auf PCR-Tests setzt. Das ist ja leider derzeit nicht der Fall.
Wobei Kai Lauterbach ja sagt, gerade in so einer Situation, wenn man sich dann freitestet, weil nach einigen Tagen, oder anders gesagt, diese Schnelltests sind vor allen Dingen beim Freitesten besser als bei der Detektion einer Infektion.
Also das ist die Frage eben der Empfindlichkeit der Tests. Ja. Also auch bei einem PCR-Test kann man ja die Empfindlichkeit klar einstellen. Ja. Er hat auch schon mal anders gesprochen, der Herr Lauterbach. Er hat mal die PCR-Tests ganz stark auch für Schulen forciert, als sie damals eingeführt worden sind. In der Tat sind PCR-Tests sicherer. Und das große Problem ist natürlich derzeit auch die langen Zeiten der Auswertung. Ja. Also wahrscheinlich nützt eine Priorisierung gar nicht mehr so viel, weil die Laborkapazitäten dermaßen am Anschlag sind, dass wir die Ergebnisse an den Schulen zu spät bekommen.
Und man braucht sie ja ganz schnell bei den Schulen. Also die Frage ist natürlich, sollte man Lehrer und Schüler priorisierter testen und stattdessen jemand anders aus der Priorisierung rausnehmen? Das ist ja letztendlich bei einer Mangelsituation immer die große Frage. Wer kommt rein und wer kommt stattdessen raus?
Also das ist, ich glaube, da muss man eine Gesamtabschätzung machen. Wir haben eben nicht den Anspruch, dass Lehrkräfte priorisiert werden, beispielsweise gegenüber dem Krankenhauspersonal, Gesundheitspersonal oder vielleicht auch in den Altenpflegeheimen. Aber dass wir eine ähnliche Priorisierung haben sollten wie etwa Polizei oder Feuerwehrpersonal, da wären wir schon der Meinung.
Wie ist es mit Distanzunterricht? Ab welchem Moment müsste die Politik das wieder in Ihre Überlegungen mit einbeziehen?
Also ich glaube, das Infektionsgeschehen ist so intensiv und auch teilweise so unterschiedlich zwischen den verschiedenen Regionen, dass wir hier nicht mehr mit generellen Maßnahmen weiterkommen, sondern den einzelnen Schulleitungen vor Ort mehr Ermessensspielraum einräumen müssten, beispielsweise in der gymnasialen Oberstufe oder an einer beruflichen Oberschule, die sehr gut digital ausgestattet ist, könnte bei einem sehr heftigen Infektionsgeschehen, also mehrere Infektionsfälle in den Klassen, viele Klassen mit Infektionsfällen, könnte der Distanzunterricht für eine Woche kein Problem sein. An einer anderen Schule, an einer Grundschule beispielsweise, eine Förderschule, muss man wohl zu anderen Maßnahmen greifen.
Aber können Sie nicht diejenigen verstehen, die sagen, jetzt mussten gerade die Schülerinnen und Schüler in den ersten zwei Pandemiewellen so viel erdulden und so viel Verzicht üben, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist zu sagen, solange nicht der Himmel über uns zusammenbricht, bleiben die Schulen wirklich offen und trifft es die Schulen diesmal als letztes. Punkt. Auch wenn es dann vielleicht mal über ein, zwei Wochen wehtut.
Also wenn es so wäre, dass die Politik tatsächlich dann alles dem Offenhalten der Schulen unterordnet, dann wäre ich auf Ihrer Seite. Aber wir sehen Sie etwa die Priorisierung der Tests an, wenn es wirklich darum geht, dann Maßnahmen zu treffen, die Schulen dann priorisieren, dann fällt die Politik halt wieder um.
Also ja, Polizei ist nun schon auch wichtig.
Natürlich, klar. Das ist klar. Nur ich sehe halt einen großen Unterschied zwischen den öffentlichen Bekundungen von Politik und dem, wo es dann wirklich darum geht, vor Ort dann auch die entsprechenden Maßnahmen für Sicherheit zu treffen. Bis heute haben wir nur einen Teil der Fördermittel für Raumluftfilteranlagen abgerufen. Das ist nach wie vor tatsächlich ein Trauerspiel.
Wer trägt dafür die Schuld? Weil das Geld wurde ja bereitgestellt.
Also es hängt derzeit an zwei Dingen. Also erstens mal gibt es Bundesländer, die haben keine Förderprogramme nach wie vor. Da sind die Kommunen auf die Bundesprogramme angewiesen, die natürlich sehr breit verteilt werden. Und das andere sind die Kommunen. Die müssen einen Eigenanteil leisten als Schulträger. Und da sind viele Kommunen nicht dazu bereit.
Eine andere Lehrergewerkschaft als die ihrige, die VBE, hat einen Studienauftrag gegeben, wonach die Lehrer chronisch überlastet sind und der Krankenstand massiv zugenommen hat. Deckt sich das mit Ihren Einschätzungen und Ihren Beobachtungen?
Also wir haben jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, was jetzt die letzten Wochen der Corona-Pandemie betrifft. Aber die Überlastungssituation, die ist mit Sicherheit extrem, wie übrigens natürlich durch Corona auch in anderen Berufsbereichen. Und wir sehen halt jetzt, dass wir, wenn wir über 20% Krankheitsstand sind an manchen Schulen, und das haben wir an Hunderten von Schulen in Deutschland, dass dann natürlich eine vollständige Abdeckung des Präsenzunterrichts nicht mehr möglich ist.
Herr Meidinger, eine Erfahrung, die, glaube ich, wenn ich einfach nur mein Umfeld anschaue, wenn ich da reinhöre, viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern gemacht haben, ist, dass in der Pandemie ganz viele Lehrer ganz viel möglich gemacht haben, quasi über sich hinausgewachsen sind teilweise, dass sich allerdings auch ganz viele Lehrer, ich sage es jetzt mal salopp, in die Büsche geschlagen haben. Das ist ja sowohl für die einen wie auch für die anderen frustrierend gewesen. Wird das eigentlich alles mal nach der Pandemie auch von Lehrerseite evaluiert, wie das gelaufen ist?
Ja, also ich kenne den Vorwurf, und der ist auch in Teilen nicht unberechtigt. Also wir haben insbesondere in der ersten Phase der Pandemie, also beim ersten Lockdown, teilweise auch, muss man sagen, einfach eine große Unsicherheit gehabt, was ist überhaupt zu tun im Distanzunterricht, gab ja keine Regeln und so weiter. Ich glaube, mittlerweile ist sehr klar, welche Aufgaben auf Lehrkräfte im Distanzunterricht oder im Wechselunterricht zukommen. Es ist allerdings auch eine Wunschvorstellung, die nicht erfüllbar ist, dass beispielsweise im Wechselunterricht eine Lehrkraft die Kinder in Distanz genauso gut betreuen kann wie die Kinder in Präsenz. Die haben ja volles Unterrichtsmaß nach wie vor, die Lehrkräfte, und die stoßen da einfach an Grenzen. Aber man muss die Konsequenzen ziehen, insofern, als wir tatsächlich nach der Pandemie mal einen großen Resümee ziehen müssen. Was hat sich bewährt, was nicht? Welche Dinge sind zu ändern, beispielsweise auch Regeln für Distanzunterricht, Datenschutz, alles, was uns vielfach auch ausgebremst hat, das muss alles mal auf den Tisch.
Sagt Heinz-Peter Meidinger, Chef der Deutschen Lehrergewerkschaft. Herr Meidinger, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.